Grenzenlos hören, Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung. Spannendes aus der Forschung und den Wissenschaften. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Gedränge an der Pazifikküste. Knapp 15.000 Schiffe und Tanker fahren jährlich vom Pazifik zum Atlantik auf der direkten Route durch den Panamakanal. Macht 41 dieser Giganten am Tag. Jetzt will auch Nicaragua so einen Kanal bauen. Was das für die Umwelt bedeutet, darüber gleich mehr. Außerdem berichten wir von der größten Mobilfunkmesse in Europa. Und wir werfen einen Blick in eine neue Datenbank mit alten arabischen Papyrusbriefen. Das und mehr jetzt in IQ. Im Studio begrüßt sie Jeanne Rubner. Ein Kanal quer durch Nicaragua, vom Atlantik bis zum Pazifik. Der Traum ist alt. Die USA haben bereits Ende des 19. Jahrhunderts das Land vermessen und eine Route für die Wasserstraße festgelegt. Nicaraguas Präsident Daniel Ortega will diesen Traum nun verwirklichen. Mit Hilfe des chinesischen Mobilfunkmilliardärs Wang Jing. Baubeginn soll bereits Ende 2014 sein. Ortega will damit seinem Land Wohlstand bringen. Kritiker dagegen warnen vor Schäden für die Umwelt. Ich spreche gleich mit dem deutschen Evolutionsbiologen und Mittelamerika-Spezialisten Professor Axel Meyer. Und schon an den Fakten wird deutlich, das ist ein Megaprojekt.
Rund 250 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Pazifik- und Atlantikküste in Nicaragua. Für einen Schifffahrtskanal sind verschiedene Varianten in der Diskussion. Alle nutzen für einen Teilabschnitt den Nicaraguasee. Der ist 15 Mal so groß wie der Bodensee und der größte Süßwassersee Zentralamerikas. Ihn sollen die Schiffe in einer Fahrrinne queren. Über Land führt der Kanal von dort im Westen durch die trockene Küstenebene zum Pazifik. Im Osten geht es durch Regenwald, Sumpf und empfindliche Mangrovenwälder Richtung Atlantikküste. Damit zwei Containerschiffe aneinander vorbeifahren können, soll der Kanal sehr breit werden, bis zu 500 Meter breit.
Ein gigantisches Projekt also. Vor den Folgen warnen Umweltexperten, darunter auch der Konstanzer Evolutionsbiologe Professor Axel Meyer. Herr Meyer, was macht Ihnen am meisten Angst?
Die Gefahren sind sowohl an den Küsten, insbesondere an der Karibik-Atlantikküste, als auch hauptsächlich im Nicaragua-See selber. Der Nicaragua-See ist eine ganz wichtige Süßwasserquelle. Es sind dort zwei große Städte, Granada und San Juan, angesiedelt. Und der Süßwassersee ist auch eine Quelle für die Bewässerung von Feldern. Also wenn dort eine Umweltkatastrophe, zum Beispiel in Form einer Havarie eines Tankers oder eines großen Containerschiffs passieren würde und Öl austreten würde, wäre das ein riesiges Problem.
Dann braucht man ja auch riesige Schleusen, die in dem Süßwassersee sind, richtig?
Richtig, diese Schleusen müssen gigantisch sein. Sehr viel größer als die jetzt bestehenden Schleusen im Panamakanal. Es gibt eine bestimmte Schiffsgröße, die Panmax-Klasse, die auf die jetzige Schleusengröße im Panamakanal zugeschnitten ist. Und die Post-Panmax-Klasse wären also Schiffe, die bis 430 oder so Meter lang sein würden und fast 50 Meter breit. Das sind Schiffe, die jetzt schon zu groß sind, um durch den Panamakanal zu passen. Das sind diese Supercontainer oder Ölfrachter, die jetzt um Kap Horn fahren, weil der Panamakanal zu klein ist.
Ist denn auch das Trinkwasser in dem Nicaraguasee dann gefährdet?
Sicher, und zwar allein dadurch, dass der See so flach ist. Der See ist zwar riesig von der Oberfläche her, aber er ist nur 12 bis 15 Meter tief, was nicht ausreicht für eine Fahrrinne, für diese großen, das sind wirklich riesige Schiffe. Er müsste bis auf 20, 22, 24 Meter gedredged werden.
Gedredged, das heißt sozusagen ausgegraben?
Genau, also ausgebaggert werden muss, diese Fahrrinne muss ausgebaggert werden. Und diese Sedimentlast in dem See wäre sicherlich eine Sache, über die man sich Sorgen machen müsste, für die Sumpfgegenden, für das ganze Gewässer, um diese Fahrrinne erstmal zu machen und dann jedes Jahr freizuhalten für die Schiffe.
Ist denn die Vegetation entlang des Kanals, des geplanten Kanals, auch in Gefahr?
Also ich bin jetzt im Oktober letzten Jahres dort gewesen, um mir die Punkte anzusehen, wo möglicherweise der Kanal gegraben wird. Und es ist unvorstellbar, dass du diese riesigen Schiffe durch, was jetzt Bäche sind, wirklich nichts als kleinere Flüsse oder große Bäche, wo man in der Trockenzeit zu Fuß durchgehen kann oder wo sie mit ihrem Four-Wheel-Drive-Auto durchfahren können, dass dort einmal ein Kanal gegraben werden soll, ist unvorstellbar. Also es müsste unglaublich viel gesprengt und natürlich ungefähr, wir schätzen, wenigstens 400.000 Hektar Regenwald entfernt werden, damit ja dieser riesige Kanal durch den Osten Nicaraguas gegraben werden kann.
Nun würde man ja denken, dass bei so einem riesigen Projekt doch ein Umweltgutachten vorgelegt werden muss. Ist das geplant?
Wir sprechen ja von riesigen Dimensionen hier. Das ganze Projekt soll ja wenigstens 40 Milliarden US-Dollar kosten. Normalerweise wird sowas international ausgeschrieben. In diesem Fall lief das so, dass die Firma, die den Zuschlag bekommen hat, diese Firma selber beauftragt jetzt eine andere Firma, dieses Gutachten zu erstellen. Das ist natürlich ein offensichtlicher Interessenskonflikt und Sie können sich ja vorstellen, dass diese Firma weiß, was sie zu finden hat.
Klar, da erwartet man nicht gerade ein kritisches Gutachten. Lohnt es sich dann überhaupt, einen zweiten Kanal dort zu bauen?
Das kann ich als Evolutionsbiologe schwerer beurteilen, aber es scheint genügend Leute zu geben. Es gibt einen Ökonom von der Harvard Business School, der sagt, das kann sich nicht rechnen, weil, wie gesagt, dieser Kanal ist 300 Kilometer lang, während der Panama-Kanal weniger als 80 Kilometer lang ist. Der Panama-Kanal kann je nach Verkehrsaufkommen mit den Schiffen in 15 bis 17 Stunden durchfahren werden. Der Nicaragua-Kanal würde wenigstens 3 bis 4 Tage dauern.
In Nicaragua soll ein neuer Kanal entstehen und Ökologen kritisieren das Projekt. Das waren Einschätzungen von Professor Axel Meyer von der Universität Konstanz. Ganz herzlichen Dank.
Wiedersehen, Dankeschön.
Der kleine rote Fuchs mit dem buschigen Schwanz, der sich um die blaue Weltkugel schmiegt. Diesen kleinen Fuchs haben inzwischen sehr viele Nutzer von PCs und Laptops auf ihrem Bildschirm. Es ist das Symbol für den Browser Firefox. Das Programm ist eine Open-Source-Software. Ihr Code ist frei zugänglich. Anders also als die Programme der großen Konzerne wie Microsoft. Inzwischen gibt es auch ein Firefox-Betriebssystem für Tablets und Smartphones. Allerdings ist es noch wenig verbreitet. Dabei wäre gerade für die kleinen Geräte eine solche Open-Source-Software sinnvoll, wie Samuel Jakisch beim Kongress Mobile World in Barcelona recherchiert hat.
Freie Betriebssysteme, die durch Offenheit mehr Transparenz und Sicherheit versprechen und dabei wenig kosten. Bei der Mozilla-Stiftung liegt diese Idee schon seit Jahren auf dem Tisch. Doch für ihr schlankes, günstiges und angeblich weniger sicherheitsanfälliges Betriebssystem Firefox OS fehlten dem Unternehmen bisher die großen Telefonhersteller und Netzbetreiber für den Massenmarkt. Diese Rolle will jetzt die Deutsche Telekom verstärkt übernehmen und eine breite Palette von Firefox-Handys für Einsteiger vertreiben. In Deutschland und Polen waren Geräte mit Firefox OS bisher schon im kleineren Rahmen zu haben. Jetzt kommen noch Tschechien und einige Balkanstaaten dazu, sagt Christoph Schmitz, der bei der Telekom für das Projekt verantwortlich ist.
Wir haben mit sehr preisgünstigen Smartphones angefangen, die wir all den Kunden anbieten, die zum ersten Mal auf der Suche nach einem Smartphone sind, die auf der Suche nach einem preisoptimalen Angebot sind, stellen aber fest, dass neben diesen Kunden auch einige Enthusiasten, die Firefox als Angebot auch am PC schon besonders mögen, dass diese Enthusiasten das auch entsprechend nutzen.
Und die bekommen jetzt mehr Auswahl. 7 neue Firefox-Geräte hat Mozilla in Barcelona präsentiert, hergestellt von Alcatel, ZTE und Huawei. Auch ein 7-Zoll-Tablet ist dabei. Echte High-End-Geräte fehlen aber, und das ist offenbar Absicht. Die Hersteller alternativer, simpler Betriebssysteme zielen lieber auf neue Märkte in Schwellenländern. Dort wolle Mozilla in Zukunft sogar ein 25-Dollar-Smartphone anbieten, verspricht Firefox-Entwickler Andreas Gahl.
Und mit diesem ersten 25-Dollar-Smartphone öffnen wir halt eine ganz neue Welt von Möglichkeiten für Südostasien oder Südamerika.
Die alte Welt dagegen ist schwer zu erobern. Auf über 90% aller Smartphones weltweit läuft derzeit entweder Googles Betriebssystem Android oder iOS von Apple. Diesen Markt umzukrempeln ist schwierig. Zu groß ist der technische Vorsprung von Android, Apple und Microsofts Windows Mobile. Zu breit ist das Angebot an Funktionen und Apps für die Nutzer. Wirklich innovative Anwendungen werden heutzutage immer noch nur für Android oder Apple geschrieben. Selbst Basisfunktionen wie das Drehen des Bildschirminhaltes, wenn man das Smartphone kippt, schafft das aktuelle Firefox-System nicht. Das muss auch Andreas Gahl einräumen.
Wir sehen wirklich Android und iOS nicht als Konkurrenz. In der Zukunft werden sicherlich auch diese Höherpreisgeräte herstellen. Momentan ist uns der Fokus wirklich im Einstiegsbereich, weil es halt die Möglichkeiten dort sehr viel größer sind und sehr viel mehr Leute diese preisgünstigen Telefone suchen.
Neben dem Preis wird hierzulande auch Sicherheit ein immer wichtigeres Verkaufsargument. Sowohl Android als auch Apples iOS stehen im Verdacht, mehr Nutzerdaten an ihre Hersteller zurückzuschicken, als den Anwendern bewusst ist. Genau überprüfen kann das niemand. Der Quellcode der Software ist nicht vollständig offengelegt. Im Jahr 1 nach den weltweiten Abhörskandalen werden auf dem Mobile World Congress deshalb nicht nur Nischenprodukte vorgestellt, wie das angeblich abhörsichere, auf Android basierende Private OS. Auch Firefox OS bietet seinen Nutzern zum Beispiel an, die eigenen Positionsdaten zu verwischen und datensammelwütige Apps an die Kette zu nehmen. Für ein abhörsicheres Firmenhandy mit Firefox OS, über das im Vorfeld spekuliert wurde, sei es aber noch zu früh, sagt Christoph Schmitz von der Telekom.
Wir stellen allerdings fest, dass wir noch nicht das optimale Angebot haben an der Stelle. Das heißt, wenn die Angebotsvielfalt etwas größer ist, auch mehr Gerätekategorien unterstützt werden, werden wir sicherlich auch die Möglichkeit haben, hier im Business-Umfeld Firefox OS Angebote zu machen. Aber im Moment fokussieren wir uns auf den Privat- und auf den Endkunden mit den genannten Themen, die dem Endkunden helfen.
Linux-basierte Betriebssysteme wie Tizen oder Ubuntu Touch sehen ebenfalls ihre Chance gekommen, auch wenn echte High-End-Smartphones noch fehlen. Die Jagd auf die Platzhirsche Apple und Google ist eröffnet.
Sichere Betriebssysteme für Smartphones. Samuel Jakisch berichtete von der Mobile World 2014. Es ist 18.16 Uhr. Sie hören Bayern 2.
Viel zu entdecken. IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Eisen, Kupfer, Zink. Das sind Metalle, die der Mensch braucht, um gesund zu bleiben. Nicht in großen Mengen. Es reichen ein paar Tausendstel Gramm am Tag. Daher heißen diese Elemente auch Spurenelemente. Wenn etwa das Spurenelement Eisen fehlt, wird man anämisch. Es bilden sich nicht ausreichend rote Blutkörperchen. Allerdings ist der Mensch nicht der einzige Organismus, der die Spurenelemente zum Überleben braucht. Auch Krankheitserreger kommen nicht ohne sie aus. Und offenbar hat sich zwischen Mensch und Erreger eine Art Konkurrenzkampf um Spurenelemente entwickelt.
Also wenn der Mensch mit Bakterien oder anderen Mikroben befallen wird, versuchen die Mikroben durch eine Reihe von Strategien Eisen an sich zu binden und dadurch ihre Versorgung sicherzustellen. Umgekehrt versucht der Organismus, das Eisen vor den Mikroben zu verstecken und da sie entsprechend auszuhungern.
Der Clinch zwischen Mensch und Mikrobe ist eines der Forschungsfelder von Günther Weiß, Professor für Medizin und medizinische Biochemie am Universitätsklinikum Innsbruck. In jüngster Zeit hat sich Verblüffendes herausgestellt über die Kniffe unseres Immunsystems. Offenbar jongliert es geschickt mit verschiedenen Strategien beim Konkurrenzkampf um die begehrten Spurenelemente. Beispiel Typhus. Die Infektion wird von einer Salmonelle ausgelöst. Das Bakterium befällt die Fresszellen des Immunsystems, Makrophagen genannt.
Die gehen da rein und bleiben dort auch. Und der Makrophage versucht dann durch Hochregulation von Eisenexportproteinen das Eisen aus der Zelle zu schaufeln und dadurch die Mikroben in einem eisenarmen Medium zurückzulassen.
Genau andersherum läuft die Sache bei Erregern, die nicht Zellen kapern, sondern frei im Blut zirkulieren. Da, so der österreichische Forscher,
versucht das Immunsystem, das Eisen in den Zellen, also in den Immunfresszellen, zu verstecken, dort zu speichern und für die Bakterien unerreichbar zu machen.
Reguliert das Immunsystem den Eisenspiegel herunter, wird auch weniger Hämoglobin gebildet, denn in dem roten Blutfarbstoff ist das Metall ein zentraler Bestandteil. Es kommt dann unter Umständen zu einer Anämie, zur Blutarmut, die als schädlich gilt und daher auch als behandlungsbedürftig. Doch das sei manchmal falsch, warnt Günther Weiß. Führten Ärzte im Fall einer Anämie Eisen zu, könne das die Abwehrstrategie des Immunsystems unterlaufen. Der Internist verweist dabei auf Daten aus Afrika, wo tropische Infektionserkrankungen wie Malaria ein immenses Problem sind.
Dort hat man Untersuchungen gemacht, zum Beispiel bei schwangeren Frauen oder Kindern in Malaria-Regionen. Da hat man gezeigt, dass die einen Eisenmangel gehabt haben oder eine mildere Anämie, vor der Infektion geschützt waren. Also die haben seltener eine schwere Malaria bekommen und sind seltener ins Krankenhaus gekommen.
Der Erreger, ein von Mücken übertragener Parasit, litt also stärker unter dem Eisenmangel als die von ihm Infizierten. Unser Immunsystem kennt aber auch die gegenteilige Taktik. Manchmal überschüttet es Krankheitskeime mit Spurenmetallen. In hohen Konzentrationen wirken die Spurenmetalle nämlich toxisch. Diesen Effekt möchte man jetzt auch im Kampf gegen Malaria nutzen. Gängige Medikamente können dem Parasiten immer weniger anhaben. Resorchin zum Beispiel, das an der Erbsubstanz des Erregers angreift. Nun wird versucht, die Wirkung dieser Mittel wieder zu erhöhen, indem man sie mit Metallen kombiniert. An diesen Entwicklungen beteiligt ist Maribel Navarro. Die Chemikerin stammt aus Venezuela und forscht in Australien an der Murdoch University in Perth.
Die beste Wirkung zeigte dabei Gold. Zum einen verbleibt der ursprüngliche Wirkstoff länger im Erreger und ist dadurch aktiver. Zum anderen wird der Parasit auch durch das Metall geschädigt. Wir attackieren ihn also doppelt.
In Südamerika werden die neuen Kombipräparate inzwischen schon an Patienten getestet. Mehr Forschung über die Spurenmetalle mahnt Günther Weiß aber auch bei uns an. Der Mediziner sieht noch große Wissenslücken, zum Beispiel in der Behandlung von Krebskranken mit einer Anämie, was keineswegs selten ist. Hier könne die Zufuhr von Eisen die Erkrankung sogar verschlimmern. Weil Tumorzellen schnell wachsen, brauchen sie nämlich viel von dem Spurenmetall. Doch im Detail untersucht sei das alles noch nicht.
Dazu gibt es leider keinerlei Studien und das ist unser großes Dilemma.
Die Geheimnisse der Spurenelemente sind also noch längst nicht gelöst. Ein Beitrag von Volker Mrasek.
IQ. Meldungen aus Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Veronika Bräse und einer Meldung zum Prostatakrebs. Der lässt sich auch an den Genen genauer bestimmen.
Ja, das ist ganz ähnlich wie bei Brustkrebs. Da gibt es zwei tumorunterdrückende Gene und wenn die mutiert sind, dann können sie Krebs auslösen. Und dann liegt die Gefahr sogar bei über 50%, dass man Brustkrebs bekommt. Man weiß ja, dass Angela Jolie eines dieser fehlerhaften Gene hat.
Und sich deshalb vorsorglich beide Brüste hat amputieren lassen, was ja Schlagzeilen gemacht hat.
Genau, sie hat es auch machen lassen, weil ihre Mutter eben sehr früh an Brustkrebs gestorben ist. Bei den Männern ist der Prostatakrebs das große Problem, auch oft erblich bedingt. 3 von 100 Männern sterben in Deutschland dran. Und Forscher weltweit entwickeln jetzt auch in diesem Bereich Gentests. Und sie haben schon 14 Mutationen gefunden, die offenbar bei Prostatakrebs auftreten.
Soll sich jetzt jeder Mann darauf testen lassen?
Na, ich würde sagen, nur wer familiär belastet ist und auch Patienten, die schon die Diagnose Prostatakrebs haben. Auch da ist es hilfreich, weil man dann die Therapie besser bestimmen kann. Also es gibt aggressive Gene, die machen dann einen heftigeren Eingriff notwendig und es gibt andere, da wächst der Krebs ganz, ganz langsam heran und da muss man dann vielleicht nicht so viel machen. Und jetzt ist die Tendenz eben oft, dass übertherapiert wird und das kann man mit diesem Gentest eben dann besser einschätzen.
Sie haben auch eine Meldung über Bakterien mitgebracht und ihre Strategie, wie sie unsere Zellen angreifen.
Ja, da haben deutsche Forscher unter anderem einen Pesterreger beobachtet, wie der in Zellen eindringt und haben festgestellt, dass der einen ganz schlauen Trick hat. Und zwar, der formiert eine lange Kette aus Aminosäuren und diese Kette dehnt sich wie ein Gummiband oder eine Feder und feuert dann ab. Und mit diesem Schwung kommt sozusagen dann der Erreger durch die Zellmembran durch und kann in die Zelle eindringen. Und so kommt das Gift in die Zelle.
Es ist dann so wie eine Giftspritze?
Ja, kann man sich so vorstellen. Und die Zelle stirbt eben dann durch das Gift ab. Und man kann das jetzt positiv auch umwandeln und vielleicht in der Medizin so anwenden, dass man Medikamente auf diese Weise in Krebszellen einbringen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Anwendung in der Landwirtschaft, dass man zum Beispiel Pflanzenschutzmittel mit dieser Art in Zellen einschleusen könnte.
Zum Schluss haben Sie noch etwas aus dem Mittelalter mitgebracht, nämlich Zahnstein enthüllt die Geheimnisse der Mönche.
Und enthüllt so manches, was sie vielleicht gar nicht so gerne zugegeben hätten. Zum Beispiel bestimmte Krankheiten lassen sich da sehen. Mönche, die hatten nämlich nicht nur Zahnfleischentzündungen, sondern auch Geschlechtskrankheiten.
Und woran sieht man das?
Also im Zahnstein, da sind Bakterien enthalten. Die sind natürlich mineralisiert jetzt über die Jahrhunderte und haben sich aber dadurch schön konserviert. Und jetzt kann man die untersuchen. Und so hat man festgestellt, dass die Mönche da eben zum Beispiel auch Geschlechtskrankheiten hatten, aber auch andere Krankheiten, wie zum Beispiel Hirnhautentzündung oder Lungenentzündung. Auch sowas hat man alles in diesem Zahnstein gefunden. Und es war so, dass im Zahnstein auch Kohlestaub drin ist und man nimmt an, dass eben die Mönche in verrußten Räumen gesessen sind und ja dadurch diese entzündeten Atemwege entwickelt haben. Der Zahnstein ist also ein interessantes Fenster in die Vergangenheit.
Sehr appetitlich. Vielen Dank. Das war Veronika Bräse mit den Wissenschaftsmeldungen. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers, sein Brief ist gekommen, in dem du den Hassan erwähnt hast. So beginnt der Brief eines ägyptischen Tuchhändlers an seine Sklavin im 9. Jahrhundert. Das Im Namen Gottes ist eine typische Eingangsformel aus dieser Zeit, vergleichbar mit etwa sehr geehrte Frau Meier, Bezug nehmend auf ihr Schreiben und so weiter und so fort. Der Brief stammt aus einer neuen Datenbank der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Tausende Schriftstücke auf Papyrus oder Pergamentresten, Verträge und offizielle Schreiben aus der arabischen Welt, zum Teil aus der Wüste ausgegraben, werden derzeit erfasst und online gestellt.
Das sieht ungefähr so aus. Muss ich mich da mal schnell einloggen.
Andreas Kaploni, Professor für Arabistik und Islamwissenschaft, loggt sich in die eigene Datenbank ein. Das Faksimile eines bräunlichen Dokuments erscheint auf dem Computerbildschirm. Der Brief eines ägyptischen Tuchhändlers an seine Sklavin. 9. Jahrhundert, Tonfall ungehalten.
Auf uns wirkt der Brief relativ höflich. Es ist aber ein, wir würden fast sagen, ein grober Brief. Denn für einen richtigen arabischen Brief müssen Sie immer Formeln dazu tun. Ich habe deinen Brief verstanden, Gott möge dich lang leben lassen. Und der schreibt an seine Sklavin, du hast das und das und das nicht erledigt, lässt alle diese schönen Formeln, die man normalerweise schreibt, weg. Und wir wissen, er war sehr ungehalten, er war sehr unzufrieden mit seiner Sklavin.
Und wir erfahren am Rande, dass die Sklavin von ihrem Herrn eine wichtige Aufgabe übertragen bekommen hatte, von ihm grundsätzlich also sehr ernst genommen wurde. Entstanden ist die umfangreiche Datenbank aus einem E-Learning-Programm der Ludwig-Maximilians-Universität, bei dem das Dokument sogar mit dem Benutzer spricht. Vorausgesetzt, er hat die arabischen Wörter richtig erkannt und eingegeben.
Das ist die Belohnung, die man bekommt, nämlich Bismillahirrahmanirrahim. Also wenn man die ersten vier Wörter richtig gelesen hat, dann gibt es die Belohnung, das wird vorgelesen. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Das ist im 7. Jahrhundert die muslimische Eingangsformel für ein offizielles Dokument.
Auf dieser Grundlage bauen die Arabisten um Andreas Kaploni nun eine große Datenbank auf, sodass am Ende alle Fundstücke, die überhaupt erfasst sind, auch online stehen. Jeder Arabist weltweit, ob Student oder Gelehrter, hat dann Zugriff. Zugriff auf Privat- und Geschäftsbriefe, die man im Wüstensand gefunden hat, Reste von Verträgen, Steuerdokumente. Dabei immer wichtig und in jedem Jahrhundert anders, die Höflichkeitsfloskeln. Brief aus dem Knast, 12. Jahrhundert, Ton höfisch.
Ich küsse die Hand, Gott möge meinen Herrn lang leben lassen. Worum geht's inhaltlich? Jemand ist im Gefängnis. Der schreibt aus dem Gefängnis einen Brief an die Leute in der Nachbarschaft und sagt, Leute, passt auf meine Kamele auf, die haben nichts zu essen bekommen, die haben nichts zu trinken bekommen. Bitte könnt ihr mich das für mich übernehmen, solange ich im Gefängnis sitze. Sehr, sehr interessant. Ja, so eine Mitteilung unter den Nachbarn wirkt, als ob der am Hof sprechen würde.
Die teils fragmentarischen Dokumente aus Fundstücken, man könnte auch sagen die Papyrusfetzen, die Kaploni zusammen mit Kollegen aus Zürich und Wien erfasst, haben seiner Meinung nach einen großen Vorteil gegenüber den oft einwandfrei erhaltenen Büchern aus der Zeit. Sie zeigen das wahre, das Alltagsleben im alten Ägypten und in der ganzen islamischen Welt, vom 7. bis ins 16. Jahrhundert.
Das zerstört all unser Bild, das ganze Bild, das wir haben von einer reinen Männergesellschaft. Man hat diesen alternativen Zugang, wo eben Frauen, Kinder, einfache Leute, Sklaven plötzlich wichtiger sind. Wir haben auch ungelenke Briefe von Kindern, dann eben Alltagsfragen, Fragen der Höflichkeiten, so die selbstverständlich vorausgesetzt und drum nie erwähnt werden. Versuche ich mal gerade ein schönes Dokument zu finden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf irgendeine Linie drücke, da steht also auf der Linie 2, kan fahimtu, ich habe verstanden.
Gut, dass Professor Kaploni das verstanden hat und uns erklärt, wie man die arabischen Schriften lesen muss. Johannes Rostäuscher hat dem Arabisten dabei über die Schulter geschaut. Und das war's für heute in IQ. Im Studio war Jeanne Rubner.